Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Politische Börsen haben kurze Beine, aber erleben wir gerade eine politische Börse oder sind es schon Ausmaße, die durchaus auch mit der realen Welt stärker in Bezug nehmen, als wir es eigentlich gerne hätten? Dafür haben wir heute mal Michael Fender eingeladen, a.k.a. Goldesel. Danke, dass du Zeit genommen hast. Ich bin gespannt, wie deine Meinung dazu ist und wie du dich aktuell verhältst in der aktuellen Situation. Ne?
Ja, danke Richie für die Einladung und ja, es ist absolut spannend, gerade was los ist und die Stimmungslage, ich glaube, sowohl was so die Wirtschaft allgemein angeht, was die Börsen angeht, aber auch die eigene Stimmung in Sachen Depot ändert sich teilweise minütlich. Ja, also während wir hier aufnehmen und wenn es dann veröffentlicht ist, vielleicht sieht es dann auch schon wieder ganz anders aus. Also das ist der Wahnsinn aktuell.
Also als Donald Trump seine erste Zollbombe gezündet hat und dann währenddem wieder zurückgerudert ist, war das der verrückteste Tag auch in meinem Portfolio. Ich habe an einem Tag dann morgens -5% gehabt und kam dann abends mit +15 raus. Also 20% Differenz an einem Tag. Und ich bin auch nicht unbedingt seit gestern erst investiert. Sowas habe ich persönlich auch noch nicht erlebt. Also momentan braucht man definitiv starke Nerven. Aber lass uns erstmal von vorne anfangen. Klar, ausschlaggebend ist das Ganze natürlich jetzt, wie Donald Trump mit den Zöllen in der Welt hantiert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, er hat bisher 6 Unternehmungen, meistens Hotels und Casinos, insolvent gemeldet. In USA heißt aber insolvent melden Schutz vor den Gläubiger und nicht Schutz für die Gläubiger. Also muss man auch ein bisschen unterscheiden. Und jetzt stellt sich die große Frage, ist er gerade einen vollen Anlauf in die Richtung, dass er mit USA das Gleiche treibt? Weil wenn man seine Gläubiger, die einem die nächsten Milliarden, Billionen Anleihen abkaufen sollen, dermaßen verärgert. Ja, Japan ist der größte Gläubiger. China hat Riesenbestände. Kanada, Europa. Ist es vielleicht ein bisschen kurz gedacht zu sagen, ja, Zölle sind toll, ihr müsst jetzt alles Zoll zahlen, aber ihr müsst auch mal eine Anleihen kaufen. Ist das vielleicht ein Ding, wo man sagen muss, funktioniert das wirklich so oder glaubst du auch, hui, wäre mal spannend.
Ja, ich glaube, das, was Trump so in seinem früheren Business probiert hat und ja auch teilweise sehr erfolgreich war, nicht immer erfolgreich war, dass man da immer Deals machen möchte und harte Handzeichen, dann am Ende aber doch irgendwie eine Übereinkunft hinbekommt. Ich glaube, das merkt man jetzt gerade, dass das zumindest, wenn man mit anderen Ländern verhandelt, vielleicht auch andere Kulturen, dass das eben doch nicht so einfach ist und dass es bei manchen doch eher darauf ankommt, dass man irgendwie auf Augenhöhe verhandelt und so. Das hat man ja sehr oft jetzt auch bei vielen asiatischen Ländern, vor allen Dingen China, mehrmals mitbekommen und dass er dort, also meiner Meinung nach, ich habe das auch letztens mal gesagt bei Instagram, dass er sich da teilweise komplett verzockt hat. Ich glaube, das sieht man jetzt an vielerlei Stellen. Du hast ja gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Also das Vertrauen in die USA schwindet allgemein, hat man so das Gefühl. Es werden Gelder abgezogen. Der Hort der Sicherheit wird so ein Hort der Unsicherheit. Und die Anleiherenditen, die knallen nach oben, obwohl ja eigentlich das große Ziel war, was man so gelesen hat, dass die Anleiherenditen sinken sollen, weil die USA eben ein riesen Verschuldungsproblem haben. Deswegen gibt es ja auch dieses ganze Doge und sowas, dass man guckt, wie kann man die Ausgaben senken und wie kann man es schaffen, dass man diese Billionen, die man refinanzieren muss, möglichst günstig refinanziert. Und dass das jetzt alles gerade nicht klappt, ich glaube, das ist mehr als offensichtlich. Und ich glaube auch, ne, sie haben, glaube ich, so ein bisschen schon gewusst, okay, dem Markt wird da nicht alles gefallen, die Börsen werden vielleicht volatil sein und fallen. Aber dass das so eskaliert, das kannst du mir nicht erzählen, dass die das haben kommen sehen. Und ich glaube auch nicht, dass sie es so haben kommen sehen, dass die Verhandlungen mit China so schwer werden. Und ich glaube, und das ist noch ein großes Problem, dass sie nicht verstanden haben, dass sie doch eine große Abhängigkeit haben, nicht nur in Sachen Gläubiger, sondern eben auch in Sachen Lieferketten und so weiter. Und dass du nicht von einem Tag auf den anderen jetzt von Apple und Co. verlangen kannst, dass sie in den USA Fabriken bauen, sollte eigentlich jedem klar sein. Und dass du da nicht mit dem Vorschlaghammer hingehen kannst und alles erzwingen kannst. Ich glaube, so nach und nach merken das auch die USA, aber es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ob man da jetzt doch noch mal weiter zurückrudert, ob China entgegenkommt, zeigt aber alles, was man bisher so sieht, die Fronten sind bei denen komplett verhärtet. Es kam gerade eben noch ganz frisch, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, jetzt hat China die Airlines unter anderem dazu angehalten, keine Boeing-Maschinen mehr abzunehmen, gab es zumindest so eine Kreisemeldung. Also es geht halt jetzt in die Richtung, ja, dass da nicht nur die Zölle hin und her kommen, sondern seltene Erden, Exportbeschränkungen, jetzt werden keine Flugzeuge mehr abgenommen, also Ja, ich weiß nicht, ne? Wie soll das weitergehen?
Du hast gerade Apple angesprochen. Ich habe so Schätzungen gehört, dass ein iPhone, das in den USA produziert werden würde mit amerikanischen Arbeitskräften, wenn die Firmen stehen würden, die Fabriken und so weiter, dass allein schon wegen den Lohnkosten so ein Gerät dann halt circa $3,000 kosten könnte, wenn sie die Chips dafür bekommen, die kriegen sie jetzt, beziehungsweise wenn die Chips selber hergestellt werden sollten in den USA, ja, mit welchen Rohstoffen, weil Zölle muss man, glaube ich, auch auf zwei Teile aufteilen. Ich kann sagen, ich verzolle Dinge, die ich im Land selber herstellen kann, versuche das dann im Land irgendwo zu produzieren, aber wenn ich halt Zölle auf Rohstoffe auferlege, dann kann ich halt nichts produzieren. Ich kann vielleicht mal gucken, ob ich diese Bestände irgendwo im eigenen Land finde und die eigene Erde aufbuddel. Damit hat er auch weniger Probleme. Das wissen wir auch, was irgendwie Naturschutzgebiete angeht. Aber da muss man auch die Zölle unterscheiden. Auf Waren oder auf reine Rohstoffe, wo ich dann selber nichts produzieren kann.
Es gab ein sehr spannendes Interview auch von Tim Cook. Der hat gesagt, wenn wir jetzt hier in den USA versuchen würden, einen Raum zu füllen mit Menschen, die so Feinmechanik beherrschen und dann auch dafür geeignet sind, iPhones herzustellen, da würden wir vielleicht so einen kleinen Raum füllen. Wenn die in China da fragen, da können die mehrere Stadien füllen mit Menschen, die dazu fähig sind, eben solche iPhones zusammenzuschrauben. Das Problem ist einfach, der hat sogar gesagt, nicht mal die Lohnkosten sind das Problem, weil auch in China sind die Löhne gar nicht mehr so niedrig. Die verdienen teilweise echt viel dort bei Foxconn und Co., sondern einfach, dass diese Fähigkeiten bei uns in Europa und auch in den USA gar nicht mehr da sind. Abgesehen davon, dass die Lieferketten nicht vor Ort sind und man auch noch von vielen Zulieferern abhängig ist und Weißt du, wie viele Menschen zum Beispiel bei Foxconn in der Fabrik arbeiten, die iPhones herstellen?
Tausende, Hunderttausende?
Also Hunderttausende, also da arbeiten an den iPhones, glaube ich, 600.000, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Da musst du es dir mal vorstellen, also wenn man so etwas ins eigene Land kommt, weil es gibt doch in den USA sowieso einen engen Arbeitsmarkt, gut, vielleicht jetzt bald nicht mehr, wenn eine Rezession kommt, aber da müsstest du ja eine ganze Stadt errichten, dieses Werk dahinstellen und 600.000 Menschen finden, oder sagen Sie mal 100.000 Menschen finden, das ist ja völlig unrealistisch, sowas in den nächsten Jahren zu schaffen. Deswegen, also diese ganze, ich dachte am Anfang, irgendwie dachte ich, okay, der hat ja auch in manchen Sachen recht. Du hast ja auch gesagt, es gibt diese Handelsbilanzdefizite zeitweise, aber dieser große Plan, den ich vielleicht am Anfang gesagt habe, da ist was Großes dahinter. Ich sehe es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Das ist alles, was sie probieren, funktioniert aktuell einfach nicht mehr und sie haben sich da irgendwie komplett in die Sackgasse manövriert. Und ich frage mich, wie wir da jetzt überhaupt gesichtswahrend wieder rauskommen und dann noch einen Deal irgendwie schaffen, weil China hat die ja komplett auflaufen lassen einfach. Ja, also ist ganz, ganz schwierig.
Eine Möglichkeit ist natürlich weiter hart wirken, aber dann einfach, sage ich mal, meine Präsidien oder meine entsprechenden Bereiche selber die Auskünfte geben, übrigens für Chips und für Speicher und für Automobil und für das und das, dann nehmen wir die Zölle wieder runter. Aber Trump hat das nicht gesagt, das muss dann jemand anders sagen. Auch das ist vielleicht so eine Art, wo man sagen muss, es sollte vielleicht auch dazu stehen, wenn man diesen harten macht und auch sehr hart auftritt, das ist ja auch der Fall, und dann merkt, es funktioniert doch nicht, muss man vielleicht auch mal so ein Eingeständnis machen. Aber das hat einfach auch, wie du es gesagt hast, mit Gesichtswahren zu tun. Und ich glaube, was viele, die von uns mehr den Aktienmarkt, vor allem der Tech-Aktienmarkt, der halt extrem unter Leitung unter die Rede gekommen ist, beobachtet, die vergessen halt häufig, wie groß eigentlich der Anleihenmarkt ist. Da ist der Aktienmarkt wirklich mini. Und wenn man jetzt einfach mal überlegt, ja, auf dem Schulhof, ihr habt einen Schulschläger und einen Pöbler, der euch immer wieder randaliert und piesackt und wie man es immer auch nennen möchte heutzutage. Und der kommt nach einem halben Jahr und möchte sich von euch Geld leihen. Ja, der überlegt euch dreimal, ob er dem Geld leiht. Und wenn, dann musst du halt mehr Zinsen zahlen als derjenige, mit dem man immer gut auskommt, wo ihr bisher schon fünfmal was gezahlt und ausgeliehen habt. Er hat immer schön brav zurückgezahlt, der euch nie irgendwo geärgert hat, der euch mal geholfen hat. Ähnlich muss man sie auch jetzt verstehen. Und das beide hängt hier irgendwo zusammen. Die Weltwirtschaft ist so ineinander verzahnt. Amerika hat Riesenarmeen, aber zum Teil einfach auch, weil sie durch extrem hohe Staatsschulden Geld von anderen Ländern bekommen. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, wir haben so viel produziert, wir sind so toll, deswegen können wir uns alles leisten, sondern die Staatsschulden wachsen ja auch extrem. Und ich glaube, diese Verknüpfung, ich weiß nicht, ich meine, aus Kanada muss ich sagen, Mark Carney, dem traue ich zu, der hat's verstanden, also neuer Premierminister dort, der hat halt als Notenbankchef in Großbritannien, in Kanada lange Zeit genau für solche Tätigkeiten gearbeitet. Er versteht, wie der Markt funktioniert. Und ich glaube, da muss man halt schon zugeben, da ist Trump nicht ganz auf Augenhöhe. Aber dann ist die Frage, wo sind seine Berater? Da muss doch jemand da sein, der ihm erklärt, pass auf, wenn du das tust, sind dies vier Szenarien, die dann vielleicht eintreten können. Wollen wir damit leben? Wollen wir? Okay, Feuer frei. Aber jetzt wirkt es wie so ein Try-and-Error-Versuch, die man immer mal schaut, was tut nicht. Wirkt ein bisschen unkoordiniert aktuell.
Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Die ganze Geschichte mit den Anleihen, da gab es ja auch sehr viele Warnungen jetzt hier von JP Morgan und Co., dass das ganz, ganz übel enden kann, wenn da das Vertrauen verloren geht und wenn da die Bedämme quasi brechen, dass dann auch der Aktienmarkt runtergezogen wird. Ja, also die 30-jährigen Anleihen, US-Anleihen, ich habe gerade mal geschaut, sind bei 4,83. Ich glaube, der Anstieg jetzt die letzten Tage war so stark wie seit 40 Jahren. Ich meine, normalerweise bewegen die sich ja eher langsam und da eskaliert es jetzt völlig nach oben. Die 10-jährigen sind auch bei 4,4, während ja die 10-jährigen Bundesanleihen, ich gucke jetzt gerade nochmal, da sind die Renditen ja sogar wieder deutlich zurückgekommen. Daran sieht man, dass eben jetzt Deutschland doch wieder der Hort der Sicherheit ist. Also das ist schon sehr krass. Und ich habe gerade eben durch Zufall bei NTV noch einen Artikel gesehen. Zollkrieg, zündet China die Atombombe der Weltbörsen? Du hast es ja gesagt, also es gab Gerüchte, oder ich glaube, das ist eigentlich jetzt sogar bekannt, dass Japan Anleihen auf den Markt geworfen hat und unter anderem dafür gesorgt hat, dass da die Anleiherenditen in den USA deutlich anziehen. Und jetzt ist es wohl so, dass ja auch China, ich weiß nicht, ob sie schon wirklich angefangen haben, es gibt Gerüchte, aber sie halten halt US-Staatsanleihen im Wert von 759 Milliarden US-Dollar. Und wenn die anfangen zu verkaufen und die Anleiherenditen noch weiter nach oben gehen, dann wird der Druck auf Trump und die USA so stark steigen, dass sie irgendwann einen Deal finden müssen, denn das kann nicht ewig gut gehen. Wenn sie dann refinanzieren müssen und die Anleihen bei über 5% liegen, also dann wird's extrem bitter. Und ja, die sprechen hier, wie gesagt, von einer Atombombe, die gezündet werden kann, wenn die Chinesen damit anfangen. Und da man sieht, dass die gefühlt so sagen, okay, dann macht halt, ne, wir lassen uns nicht erpressen, wir gehen bis zum Ende diesen Weg, haben sie mehrmals auch gesagt, ne, also die weichen da keinen Zentimeter zurück, dann könnte es hier eine Kettenreaktion und eine Panik geben, wie seinerzeit bei Lehman, also Finanzkrise, ich weiß nicht, da warst du ja auch schon dabei, damals war es so, da bin ich wirklich zur Bank gelaufen, dachte, okay, gibt's jetzt hier Panikabhebungen, ne, ich habe Gold gekauft damals, Silberbarren mir in den Schrank gelegt, völliger Wahnsinn damals alles. Aber ja, das muss man im Blick haben. Und wenn das halt sich doch nochmal verschärft, dieses Thema, dann können diese politischen Börsen eben doch längere Beine haben. Ja, denn dann kann es doch eine größere Krise geben. Denn wir merken ja jetzt schon, also diese ganze Unsicherheit, das habe ich auch jetzt schon bei uns im Podcast mal gesagt, ich meine, was sollen die Unternehmen überhaupt guiden jetzt aktuell? Ja, es meldet Amazon nächste Woche. Die wissen ja gar nicht, wie die Zölle nächste Woche aussehen und wie die Verbraucher sich verhalten. Also, dass da kein positiver Ausblick jetzt kommt fürs nächste Quartal, sollte eigentlich klar sein, aber ich bin mal gespannt, wie dann die Aktienmärkte auch reagieren, weil wir hatten ja diesen riesigen Abverkauf mit der, ich sag mal, Panikpeak war einfach vergangene Woche Montag, wo es dann nochmal teilweise zweistellig runterging, VIX bei, ich glaube, über 50, CNN, Fear and Greed war bei 3 oder 4, also das ist eine unfassbare Übertreibungen gewesen, aber jetzt haben wir ja die Gegenbewegung gesehen, ja, und ja, jetzt ist so die Frage, ne? Also wenn eine Rezession kommt und wenn doch jetzt alles so bleibt, beziehungsweise keine Einigungen kommen, da sehe ich jetzt kurzfristig eher nicht so die weiteren Chancen, dass wir einfach wieder so eine V-förmige Erholung haben, um ehrlich zu sein.
Und du hast gerade Japan angesprochen, aber die Vereinigten Staaten halten gleich viel oder fast gleich viel Staatsanleihen wie die Chinesen. Die Japaner halten noch wesentlich mehr, die halten eine Billion, also noch ordentlich mehr, aber auch Luxemburg, kleines Land, hält 409 Milliarden, also auch die halten extrem viel. Die Kanarischen Inseln, ich lese gerade hier, muss ich zugeben, auf einer kurzen Seite, 404 Milliarden Staatsschulden von Amerika werden für den finanziert. Belgien, Kanada, Frankreich, also da gibt es brutal viele Länder, die extrem starke Anleihenkäufe haben. Und es geht ja nicht nur darum, dass die jetzt verkaufen und dadurch die Anleihenpreise sinken, die Renditen steigen, sondern die überlegen sie auch zweimal, ob sie später wieder welche kaufen. Und wenn, dann sagen sie aber halt nicht zu dem günstigen Preis. Und genau das spiegelt sich ja gerade wieder. Also für Amerika war es eben wichtig, sie müssen extrem viele ihrer Staatsschulden dieses Jahr, knappe 900 Billionen, Billiarden, Billionen, Billionen müssten es sein.
Ich glaube 8 oder 9 Billionen.
Genau, ich will sehen, weil sie fragen, müssen sie refinanzieren und da wollten sie halt günstig rankommen. Also sie schießen sich gerade jetzt die Zinsen nach oben. Problem ist, sie importieren sich aber auch zum Teil eine Inflation. Und jetzt da vielleicht mal kurz einen Ausblick, wenn es jetzt wirklich so weitergehen würde, das ist immer schwierig, wenn, hätte, eventuell, vielleicht, aber rein von der Logik her, wenn sie dann zu 6% sich refinanzieren müssten, ja, weil der Markt einfach sagt, sonst gebe ich dir halt kein Geld, aber die Inflation im Land ist, dann wird es kein Quantity Easy, es wird keine Zinssenkung geben können und dann haben wir halt wirklich ein Problem in den USA. Und das ist was, wo man relativ selten sieht, dass man halt dieses Zusammentreffen von beiden extrem negativen Effekten haben und da kommt ein Land dann eigentlich relativ schwer raus.
Genau, also ich glaube, was man vorher immer hatte, war ja so, es gab Probleme am Markt und dann war die Notenbank da und hat gesagt, wir unterstützen, wir senken die Zinsen und so weiter, wir sorgen für Liquidität, das haben sie zwar diesmal auch gesagt, aber wenn jetzt eben diese Zölle bleiben, du hast es gesagt, und auch diese Erleichterungen, die ja jetzt letzte Woche dann verkündet wurden, einmal 90 Tage Zollpause, ja, und jetzt kann man verhandeln, und das andere waren ja jetzt auf diese Geschichten mit Elektronikbauteile, diverse Kategorien, Smartphones, Laptops. Ist ja nicht so, dass da die Zinsen wieder komplett zurückgerollt wurden, sondern es sind ja, glaube ich, diese 20% Zinsen immer noch. Ne? Also es ist ja immer noch eklatant. Also auch damit importiert man sich ja ordentlich Inflation. Also schwächelnde Wirtschaft, hohe Anleiherenditen, eine Fed, die nichts machen kann, weil die Inflation zu hoch ist. Das ist alles irgendwie nicht so eine gesunde Mischung. Und die Wahrscheinlichkeiten einer Rezession, sagen jetzt mehrere Banken, also große Investmenthäuser, liegt ja bei über 50%. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mal so oder dass der Markt mal so blind jetzt auch in der Berichtssaison gelaufen ist, wie jetzt aktuell. Klar, man kann jetzt sagen, es gibt ja auch positive Outcomes, dass man sich irgendwie doch annähert gegenüber China, dass die ersten Deals mit Argentinien, ich glaube mit Japan sind sie auch gerade sehr stark am Sprechen schon, mit Australien, dass dort viel passiert. Aber was man ja auf der anderen Seite auch sieht, China ist ja nicht blöd, ne? Die machen jetzt Deals mit Vietnam zum Beispiel, die importieren jetzt ihr Fleisch nicht mehr aus den USA, sondern aus Australien. Jetzt haben sie durch Zufall gestern festgestellt, Fleisch aus den USA waren Salmonellen drin, jetzt gibt's noch mehr Kontrollen. Ja, also das ist natürlich, das sind alles Spielchen, ja, also die USA verlieren gerade auch einfach so Absatzmärkte jetzt, ne? Also weil
die Frage ist, rollt Richtung USA so die Stagflationswelle? Das ist ja etwas, was man selten eigentlich bisher hört. Das ist einfach, sie haben Inflation, weil Importe teuer sind. Deswegen müssen die Staatsbürger in den USA für gewisse Sachen einfach mehr zahlen und gleichzeitig wächst halt nicht mehr die Wirtschaftskraft, in Anführungszeichen, weil kaum jemand was davon denen abnimmt, weil die Welt hat sich nach anderen Lieferanten umschaut. Ja, wir nehmen weniger Waren ab als die Amerikaner von uns, das stimmt als Europa. Wir nehmen aber sehr viele Dienstleistungen ab, die kann man halt mit Zöllen nicht so richtig bewerten und das wird im ganzen Spiel von Trump, glaube ich, auch nicht wirklich berücksichtigt. Aber ich glaube, so eine Stagflation, das wäre, glaube ich, so das absolut schlimmste Szenario, das wir uns momentan vorstellen können für die USA.
Ja, genau. Und die Wahrscheinlichkeit für so eine Stagflation ist gestiegen. Du hast gesagt, also Trump hat, weil manche Sachen hat er ja auch nicht Unrecht, ne? Also die Zölle, die Europa teilweise nimmt oder den Markt abschottet, die sind deutlich höher als in den USA, zum Beispiel bei den Autos. Ich glaube, der Agrarmarkt ist ja auch hier komplett abgeschottet, ne, innerhalb der EU. Also ich kenne mich da auch nicht perfekt aus. Es gibt aber viele Kategorien, wo es schon wirklich Nachteile sind und dass Deutschland sehr viel mehr exportiert in die USA als importiert und jetzt auch wieder Rekorde hatte. Ja, das ist natürlich keine so eine gute Verhandlungsposition. Aber du hast gesagt, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass die USA vor allen Dingen Dienstleistungen exportiert, also hier mit Amazon, mit Alphabet, mit Microsoft hier in Europa brutal viel Geld verdient und dann auch noch irgendwelche Steuerkonstrukte hat und so, ne? Und das wird dann gerne mal vergessen. Also ich bin mal gespannt, ne, wie man da auf einen Nenner kommt. Man hat jetzt so gelesen, dass Europa bereit sein könnte, mehr Energie zu importieren und damit die Handelsbilanz zu verbessern oder mehr in Sachen Rüstung. Wollte man aber eigentlich ja nicht, ne? Denn man hat ja auch ein bisschen Angst, dass da in den F-35 dann so Killswitches drin sind, dann fliegen die halt nicht mehr, ja. Hat man ja in der Ukraine gesehen, da werden mal kurz die HIMARS abgeschaltet, ja, und dann sind die Dinger nur noch Elektroschrott, weil da, ja, der Knopf gedrückt wurde und dann hast du Pech gehabt, so ungefähr. Also, ja, es ist wirklich verzwickt.
Also, das ist halt auch wichtig, es soll jetzt kein Trump-Bashing sein. Es gibt sicherlich faire Verhandlungen, die geführt werden müssen und wo auch Europa sich zollmäßig nicht ganz so, ja, was heißt nicht toll verhält, wo es definitiv Verhandlungsspielräume gibt. Und das ist, da bin ich ganz bei dir. Und da muss man mit Augenmaß vielleicht vorgehen. Zum Thema Augenmaß. Ja, wir meinen jetzt ja eigentlich ein relativ grausames Szenario für die Zukunft. Jetzt mal die persönliche Frage an dich. Ja, keine Beratung, keine Empfehlung. Aber wie verhältst du dich momentan? Weil wir momentan wirklich wissen, wo es lang geht. Wir merken ja schon, sobald es halt heißt, Zölle sind ausgesetzt oder es kommt jetzt plötzlich, wir haben uns mit China geeinigt oder EU haben sich geeinigt, dann werden die Märkte ja nach oben explodieren. Also jetzt ist die Frage, kann ich es mir leisten, nicht investiert zu sein? Oder kann ich es mir leisten, investiert zu sein? Was richtig wäre, sehen wir in 2 Jahren oder in einem Jahr. Wie stehst du momentan da? Mit einem Bein drin, mit einem Bein draußen? Also,
genau. Ja, mittlerweile ist es ja jetzt so, wir nehmen ja jetzt dienstags auf. Also ich bin jetzt genau mit einem Bein draußen, mit einem Bein drin. Ich habe jetzt so eine Cash-Quote wieder von 50%. Es war so, dass ich dann in dem Crash, ich habe immer Positionen im Depot, da habe ich mich im Crash immer weiter vollgesaugt, in Anführungszeichen, war dann aber auch schon vergangene Woche Freitag sehr stark im Markt. Und als dann der Markt freitags auf Tagestief geschlossen hat, dann habe ich samstags halt viel so gelesen, da hast du gemerkt, die Panik kommt so langsam hoch und da gab's Jim Cramer und Co. hier, schwarzer Montag und so, und da dachte ich schon, ach du Kacke, ne, da war ein großer Fehler, dass du da jetzt reingehst, aber wir waren halt auch schon, da war ja auch schon Fear and Greed Index bei 4 und so. Ne?
Aber wenn die Panik hochkommt, ist es in Preisen ja häufig schon drin. Das ist immer die Frage, müsste man nicht den Fonds schon verkauft haben?
Ich bin ja gerne jemand, der antizyklisch dann agiert und so weiter. Und ich kann auch gut Schmerz aushalten. Aber als man dann auch schon gesehen hat, dass sonntags die Kryptomärkte unter Druck kamen, da habe ich mir schon gedacht, das wird Montag nochmal richtig, da wird man nochmal richtig verprügelt. Und ja, bin ich nachts auch aufgewacht, da hast du schon gesehen, Asien, blutrot. Da am Ende war ja Hongkong minus 13%. Und da gab es ja nochmal diese brutalen Abschläge und dann einen der größten Intraday-Turnarounds überhaupt. Und an dem Mittwoch, du hast es ja gesagt, also sowas habe ich auch noch nie erlebt, um ehrlich zu sein, ne? Das beim Essen irgendwie mitbekommen, dann um 18 Uhr schreiben mir so ein paar, ich krieg Kursalarme, was ist denn hier los? Da sind ja auch alle Broker ausgefallen, habe ich auch versucht zu verkaufen, ja, alles ausgefallen, Wahnsinn. Und ich habe dann in die Erholungsbewegung auch einiges verkauft, muss ich sagen. Ich mache es wirklich aktuell so, dass ich nur noch antizyklisch agiere, beziehungsweise jetzt eher sogar gar nicht mehr groß was mache. Denn wenn die Panik ganz groß ist, dann hast du eigentlich ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis, weil sobald so ein kleiner Funken Hoffnung kommt, sieht man ja, dann ballert das nach oben. Und dann ist die Gefahr, so eine Bewegung zu verpassen, eben sehr hoch. Aber ich meine, wir haben ja jetzt die Erholungsbewegung gehabt, ja, und jetzt ist es für mich so, ich weiß nicht, 50-50, sogar eher ein bisschen mehr Gefahr auf der Unterseite. Klar, es kann jetzt passieren, dass da auf einmal es heißt, ja, wir haben nächste Woche ein Telefonat mit Xi und Trump. Dann knallt der Markt wahrscheinlich ein bisschen hoch, aber es kann halt auch genauso gut jetzt noch in die andere Richtung gehen. Und deswegen aktuell halte ich viel Cash, und falls es knallen sollte, werde ich aber eher wieder auch auf der Kaufseite stehen. Aber was ich erstmal nicht machen werde, ist, über die Quartalszahlen hinweg dann in meinem Trading-Depot Position zu halten. Denn ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was Amazon meldet, ich habe keine Ahnung, was ASML meldet. Ja, also was melden die für einen Ausblick? Welche Unternehmen investieren jetzt aktuell noch groß? Ganz, ganz schwierig. Geben die überhaupt einen Ausblick noch? Ich weiß es nicht. Also, und ist das wirklich jetzt eingepreist, nachdem wir zwar diesen, ich sag mal, Crash hatten, aber auch diese massive Erholung? Das ist für mich völlig unklar aktuell.
Hast du gerade schon angesprochen, auch die Kryptomärkte, da muss man ja unterscheiden, die Altcoins, ja, die haben extrem geblutet. Aber wenn man sieht, wie sich Bitcoin im Vergleich zum S&P 500 gehalten hat, eigentlich relativ stabil. Nicht so stabil wie Gold, aber auch Gold kam wieder ein Stück zurück. Aber da merkt man, lange Zeit lief ja Bitcoin 1:1 mit den Tech-Werten. Aber in letzter Zeit, muss man sagen, hat es sich ein bisschen besser gehalten. Muss man schauen, ob das wirklich so bleibt. Also du sagst für dich, halb drin, halb draußen.
Flexibel bleiben auf jeden Fall. Und ich glaube, also wenn es ein Bärenmarkt ist, nachdem es aussieht, dann muss man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer prozyklisch handelt. Denn wenn du prozyklisch handelst in so einem Markt und denkst, ah, jetzt läuft's ja wieder, wir steigen gerade, und dann läufst du hinterher und dann kommt wieder die Watschen, ja, mit irgendeiner Headline. Was machst du dann? Dann lässt du dich direkt wieder ausstoppen. Musst du wahrscheinlich, wenn du dich nicht ausstoppen lässt und das Ding aussitzt, dann kann es vielleicht nochmal viel tiefer gehen. Man weiß halt aktuell nicht. Also wenn wirklich eine Rezession kommen sollte, dann können die Indizes auch 30% vom Hoch abgeben. Ne? Ist ja so im Schnitt, sagt man so 30%. Wenn nicht, dann haben wir vielleicht sogar schon die Tiefs gesehen. Ja, also ich meine, am Ende hängt ja vieles einfach an zwei Leuten jetzt aktuell, ja, wenn die sich einigen, dann kann sich das auch schnell wieder alles beruhigen, ja, aber wenn eben nicht.
Ja, aber auch die 90 Tage sind ja noch nicht zu Ende, das heißt, was passiert in 90 Tagen? Dann haben wir das Ganze wieder aufgewärmt auf dem Tisch. China ist ein Teil, natürlich China und USA, sehr große Abhängigkeit, aber nichtsdestotrotz, auch mit anderen Ländern könnte es dann wieder das Ganze aufkommen.
Genau, also die mit der EU zum Beispiel, Trump hat mehrmals gesagt, die EU wurde geschaffen, um uns auszurauben, ja. Also wenn du halt mit solchen Aussagen in Verhandlungen gehst, ja, schwierig.
Vielleicht zum Schluss nochmal, ja, vor kurzem mit dem Tim Schäfer ein Video gedreht, er meinte, er guckt sich zum Beispiel amerikanische Flugunternehmen gerade an, weil er sagt, die haben ziemlich geblutet. Er hat auch gesagt, Nike, ja klar, logisch, weil sie produzieren ja auch nicht im Land, denen geht's eh nicht gut. Und dann kommt mal die Aussage, ja, Vietnam, Gratulation, Zölle, da bricht's ja auch eigentlich zusammen. Also hast du, auch da ohne Beratung, Empfehlung, Werte, wo du sagst, die hast du zumindest mal auf der Watchlist, weil du sagst, die sind ziemlich unter die Räder gekommen, und jetzt guckst du mal, ob es da Signale gibt, wo man sagen kann, ja, vielleicht lohnt es sich ja doch. Wie gesagt, wirklich wichtig, keine Beratung, keine Empfehlung, kann sich oft genug wiederholen, aber einfach, dass man ein paar so Werte vielleicht sieht, wo du sagst, Die sind momentan so auf der
Watchlist. Ich hatte eigentlich jetzt im Crash habe ich querbeet Tech-Titel eingesammelt, muss ich ehrlich sagen, aber ich hatte vor allen Dingen dann auf solche Titel geschaut, wo ich weiß, okay, da läuft's operativ noch recht gut. Ich hatte sogar dann auch, also es waren dann im Endeffekt solche Aktien wie, was habe ich hier alles gehabt, genau, Constellation Energy hatte ich gekauft, also hier KI-Bereich, Energieversorgung, Robinhood, die profitieren sogar von der Volatilität, Nvidia hatte ich dann im Depot, dann hatte ich auch irgendwann Amazon immer zugegriffen, also im Endeffekt querbeet diese Aktien. Ich hatte dann aber auch zum Beispiel bei Deckers Outdoor, die machen ja, das ist ja, die, da gehört Hooker dazu, ist es ja ein Wettbewerber von Nike unter anderem. Da hatte ich dann auch mal zugegriffen, als es dann richtig geknallt hat. Du hast ja gesagt, also die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen, also wenn 68, ich glaube, waren es 68% Zölle aus Vietnam. Ich glaube, also wenn das halt kommt, wie viel kostet dann bitte ein Nike-Schuh oder was für, oder eine Lululemon-Hose? Ne, also die Geschäftsmodelle sind ja dann quasi tot sozusagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Jobs wirklich in die USA zurückkommen sollen. Ja, also dass da Hunderttausende jetzt auf einmal in Nähfabriken sind, ist doch total... Also das macht einfach keinen Sinn mehr, meiner Meinung nach, ja. Und dass man da irgendwann jetzt sagt, okay, ne, wir gucken mal, Vietnam haben ja gesagt, okay, wir kaufen ein paar Flugzeuge von euch und so oder Rüstungsgüter und dann läuft das so weiter, dass da irgendwann eine Einigung kommt. Deswegen hatte ich diese da auch mal so ein bisschen zugegriffen, aber die Position habe ich auch schon wieder verkauft. Ich habe auch
aktuell reine Tradingspositionen bei dir und keine Investmentpositionen.
Genau, das waren alles Tradingpositionen. Ich habe ehrlich gesagt, investiert habe ich bis jetzt noch nicht viel, weil ich habe auch gerade aktuell, wie es so häufig ist, dann hat man keinen Cash, wenn es so knallt. Ich habe aber, wie gesagt, im Trading Depot habe ich querbeet Tech gekauft und am deutschen Markt hat es ja auch ohne Ende geknallt dann am Ende. Da habe ich auch querbeet ein bisschen aufgesammelt, aber das war bei mir dann gar nicht so, dass ich da spezielle Aktien kaufe, sondern ich gucke da vor allen Dingen, ne, ich meine, mein Depot ist ordentlich runtergekommen, weil ich vor allen Dingen solche Aktien handle, die sehr viel Momentum haben, aber in beide Seiten, ja. Also Palantir knallt da natürlich runter, ja, sowas kannst du aufsammeln, Nvidia, Chipsektor allgemein, Broadcom ist runtergeknallt, da hatte ich auch eine Position, Hims & Hers habe ich noch gekauft, sowas, ne, also und dann halt wieder in die Erholung verkauft. Man kann natürlich jetzt auch sagen, Nike, ja, ins Langfristdepot packen, aber da weiß ich nicht, ich bin da nicht so, also es lief schon vorher bei Nike so schlecht, ne, jetzt kommen noch so viele Belastungen, da würde ich ja eher dann sagen, dann kaufe ich hier Deckers oder Lululemon und so, wo es zumindest noch ganz gut läuft oder Adidas oder so, die sind alle betroffen. Ich bin selbst Nike-Aktionär, aber da kaufe ich aktuell nicht nach, ne, also die letzten Zahlen, Katastrophe alle.
Die Frage ist, bleib mal ganz kurz am Schluss noch beim Nike. Ich meine, die sind von 67,5 auf 47,5 runtergekracht. Aber ich meine, ja, die Zölle werden Nike in den USA wehtun, aber die haben ja trotzdem auch noch andere Absatzmärkte. Und jetzt ist immer die Frage, im Nachhinein kann man sagen, waren diese Preisabschläge gerechtfertigt? War es zu viel? War es zu wenig? Da müsste man doch mal gucken und genau sich anschauen, glaube ich, bevor man da investiert, wie viele Nikes werden wirklich in den USA verkauft und wie viele werden auf der ganzen Welt verkauft, wo diese Zölle einfach erstmal nicht allzu arg ins Gewicht fallen. Aber du sagst ja selber, mit Nike haben wir einen Wert, dem es insgesamt
gut geht. Genau, und da ist es echt ganz cool jetzt mittlerweile, das habe ich nämlich auch am Wochenende gemacht, kleiner Tipp, also wenn man da jetzt mittlerweile mit ChatGPT oder dem Chatbot seines Vertrauens arbeitet, das ist so krass, da habe ich auch am Wochenende mal zum Beispiel geschaut, als dann die Meldung kam, dass ja die Zölle aus, da hieß ja, Zölle werden ausgesetzt bei Elektronik, danach wurde ja klargestellt, nein, Zölle werden nur verschoben bei den Produktgruppen in diesen anderen Eimer, wo 20% sind, da habe ich nämlich auch direkt mit ChatGPT, welche Unternehmen haben die größte Abhängigkeit von China, weil dort die Lieferketten sind, weil sie dort produzieren, da spuckt er dir das perfekt aus, ne, mit Apple, Dell, HP Inc., alles perfekt, und so kannst du jetzt auch wahrscheinlich bei ChatGPT einfach fragen, wie hoch ist denn der Umsatzanteil von Nike in den USA oder sonst wo? Ich glaube, Nike macht den Großteil ihres Umsatzes immer noch in den USA, aber klar, die machen auch viel in Europa und in Asien, aber da so kann man das auch schnell für sich mal einfach abschätzen, wie die Auswirkungen einfach sind. Ja, deswegen, das ist mittlerweile, da musst du jetzt nicht mehr auf die Investor Relations gehen und da tausende PDFs durchforsten. Nee, das ist halt echt krass mittlerweile.
Wenn man weiß, was man sucht, diese Bots unglaublich gut. Wenn man selber keine Ahnung davon hat, dann spucken die einem einfach nur Müll aus. Man muss halt die richtigen Fragen stellen können.
Genau, du musst die richtigen Fragen stellen. Ansonsten musst du auch aufpassen, dass da nicht... ich habe zum Beispiel gerade eben auch die Frage gestellt, wie viele Flugzeuge möchte denn Boeing in China und so verkaufen? Oder was planen die so? Ne? Weil ich ja gerade eben gesagt habe, diese Meldung kam, dass China keine Flugzeuge mehr abgeben. Da habe ich direkt gedacht, oh, okay, wenn es wirklich kommt, dann hat das riesen Auswirkungen sozusagen. Ne? Man muss es natürlich trotzdem auch nochmal danach vielleicht so ein bisschen validieren, ne? Denn manchmal halluzinieren die ja auch, ne? Aber das ist schon für eine erste Entscheidungsfindung mittlerweile sehr, sehr mächtig, muss ich sagen.
Die ersten 60-70%, den Rest muss man halt von Hand noch recherchieren, sag ich mal. Perfekt. Michael, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. An alle euch da draußen, wenn ihr sagt, oh, war toll, möchte ich noch wieder machen oder oh, super Video. Lasst uns das wissen. Lasst einen Kommentar da. Ich habe ihm wieder gesagt, am besten habe ich gelernt, mindestens 7 Wörter sollten es sein. Dann sagt YouTube, ah, ist scheinbar wirklich gut, dass jemand sich Zeit nimmt, 7 Wörter zu schreiben und nicht nur top, interessant, schreibt doch, oh, Michael, gerne wieder als Gast. Das ist ja schon 6. Ausrufezeichen. So, irgendwie sowas. Und wenn ihr nochmal live sehen wollt auf der Invest, schon ist ja schon Anfang nächsten Monats, wirst du dabei sein. Unten gibt's auch dann gleich einen Link zu unserem Anlegerclub, wo ihr kostenfrei Mitglied werden könnt, wenn ihr das schon seid, und auch kostenfrei die Eintrittstickets euch besorgen könnt. Du stehst, glaube ich, sogar 2-mal auf der Bühne dieses Jahr an beiden Tagen. Das heißt, wir haben ein extrem spannendes Programm. 28 Blogger und Bloggerinnen sind diesmal dabei. Und auch viele andere Aussteller, wo es sich auch lohnt, vorbeizuschauen. Ich würde sagen, dementsprechend, wir sehen uns am Abend davor. Da machen wir immer das kleine geheime Blogger-Klassentreffen. Fühlt sich immer an. Ich freue mich schon, dich wieder einladen zu dürfen mit allen anderen. Bis dahin von meiner Seite aus. Hat Spaß gemacht. Und euch da draußen viel Spaß. Bis
zum nächsten Mal.
Bleibt halbwegs ruhig. Mit einem Bein drin, mit einem Bein draußen. Und wir sehen, was die richtige Entscheidung war.
Ciao, ciao.